Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, liebe Schwestern und Brüder, jeder Adventssonntag bringt eine besondere Botschaft. Oft nehme ich sie gar nicht mehr wahr, weil die Adventszeit immer mehr von Weihnachten überlagert wird. Denn schon vom 1. Dezember an höre ich in den Kaufhäusern Weihnachtslieder wie Stille Nacht, Heilige Nacht. Aber als Christ brauche ich die Botschaft der Adventssonntage. Das spüre ich auch heute am 3. Advent. Dieser Sonntag ist so besonders, weil es geht um den Täufer Johannes. Es geht um seinen Dienst, um seine Anfechtung und um Jesu Antwort an ihn. Ich lese seine Geschichte aus dem 11. Kapitel des Matthäus-Evangeliums. Als Johannes nun im Gefängnis von den Taten des Christus hörte, sandte er seine Jünger zu ihm und ließ ihn fragen: Bist du es, der da kommen soll, oder sollen wir auf einen anderen warten? Jesus antwortete ihnen: Geht und erzählt Johannes, was ihr hört und seht. Blinde sehen und Lahme gehen, Aussätzige werden rein und Taube hören, und Tote werden auferweckt, und Armen wird das Evangelium verkündigt. Und selig ist, wer an mir keinen Anstoß nimmt. Als diese sich wieder auf den Weg machten, begann Jesus zu den Leuten über Johannes zu reden. Was habt ihr zu sehen gehofft, als ihr ihn in die Wüste hineinzogt? Ein Schilfrohr, das im Wind schwankt? Oder was habt ihr zu sehen gehofft, als ihr hinauszogt? Einen Menschen in feine Gewänder gehüllt? Die feine Gewänder tragen, die wohnen in Palästen. Oder was habt ihr zu sehen gehofft, als ihr hinauszogt? Einen Propheten? Ja, ich sage euch, mehr als einen Propheten habt ihr gesehen. Er ist es, von dem geschrieben steht: Siehe, ich sende meinen Boten vor dir her, der vor dir deinen Weg bereiten wird. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, viele kennen Johannes den Täufer wahrscheinlich schon aus der Kindheit. Denn die Bilder, durch die er in den Kinderbibeln bekannt wurde, haben damals erschreckt und doch auch angezogen. Immer wurde Johannes in seinem rauen Mantel aus Kamelhaaren gezeigt. Er stand am Jordan und ernährte sich von den Heuschrecken und dem wilden Honig der Wüste. Und vielleicht mag sich die eine oder der andere noch an diese großen Bibelverfilmungen der 1960er Jahre erinnern. In einer spielt Charlton Heston, den man ja aus Ben Hur kennt, diesen Johannes, genauso markant wie eben beschrieben. Wild, ein in der Wüste lebender Eremit. Und zu diesem Johannes pilgerten damals Tausende, weil sie sprühten: Dieser Mann sagt uns Gottes Wahrheit über unser Leben. Viele haben sich von ihm im Jordan taufen lassen. Sie drückten damit aus: Wir haben ohne Gott gelebt. Wir müssen neu anfangen. Zu dieser Schar gehörte auch Jesus von Nazareth. Als Johannes aber Jesus sah, da wurde ihm klar: Jesus steigt nicht in das Jordanwasser, um eigene Schuld loszuwerden. Jesus steigt in das Jordanwasser, um die Schuld der anderen auf sich zu nehmen. Er ist Gottes Lamm, welches der Welt Sünde trägt. Damals erfüllte den Täufer Johannes die Gewissheit: Jetzt ist Gottes Hilfe wirklich da, auf die wir so lange und so ausdauernd gewartet haben. Und Johannes der Täufer hat sehr konkrete Vorstellungen vom Kommen Gottes. Er will dazu beitragen. Er nennt die Dinge beim Namen und er nennt Namen. Er prangert den Ehebruch des Regierungschefs an und wandert dafür ins Gefängnis. Hier in der hoffnungslosen Umgebung mag er geseufzt haben, alles Engagement, was ich an den Tag gelegt habe, umsonst. Wozu der ganze Einsatz, wenn doch nichts, aber auch gar nichts anders wird? Wenn sich kein Mensch an die Gebote Gottes hält, gewinnt das Reich Gottes nie konkrete Gestalt. Dabei wäre es doch so einfach. Johannes ist nicht nur hinter den Mauern des Herodes gefangen, sondern auch in seinem Grübeln. Sein Glaube ist wie eingesperrt, seine Hoffnung wie an der Kette. Dieser Jesus packt die Probleme nicht wirklich an. Oder ist er doch der Messias? Gott, warum machst du es denn so schwer? Die Vorstellungen des Täufers sind ins Wanken geraten. Jesus handelt nicht wie ein Messias, der alles machtvoll in Ordnung bringt. Jesus' Auftreten gleicht einer schwachen Kerze, durch einen Windhauch auszulöschen, leicht verletzbar und schnell vergänglich. Johannes geht es wie manchen Menschen, die in diesen Tagen vor dem Adventskranz und bald vor dem Weihnachtsbaum, dem Christbaum sitzen, bei denen aber der schwache Schein der Kerzen nicht nach innen dringt. Johannes sehnt sich nicht nur nach ein wenig Licht. Johannes ersehnt sich nach dem Erfüller. Bist du es, der mein Leben endlich gut macht, der die Welt in Ordnung bringt, so wie ich sie mir vorstelle? Geschieht dieses Weihnachten oder zu Ostern nächstes Jahr? Oder soll ich mich nach jemand anderem umsehen, der mir hilft? Millionen von Menschen, spricht Johannes der Täufer aus der Seele. Bist du es, der da kommen soll, oder soll ich auf einen anderen warten? Und so viele Fragen weiter. Soll ich die Hoffnung auf meinen Gott aufgeben? Liebe Schwestern und Brüder, Johannes hat in seiner Situation keinen direkten Zugang mehr zu Jesus. Er ist auf Boten angewiesen, auf das, was ihm berichtet wird. Und die Antwort? Jesus lässt ihm kein simples Ja, ich bin es antworten. Jesus sagt, urteile nach den Werken. Urteile nach dem, was du zu sehen bekommen hast und was es zu sehen gibt. Und urteile nach der Heiligen Schrift. Vor deinen Augen passiert, was für die von Gott heraufgeführte neue Zeit angekündigt ist. Ich tue, was durch den Propheten Jesaja verheißen wurde. Blinde sehen und Lahme gehen, Aussätzige werden rein und Taube hören und Tote werden auferweckt und Armen wird das Evangelium verkündigt. Nun urteile selbst. Ein paar Blinde geheilt, ein paar Aussätzige und Lahme wieder gesund, vielleicht der eine oder andere Tote wiederbelebt. Ist das die Wende in der Welt, in der Menschengeschichte? Liebe Schwestern und Brüder, worauf hoffe ich, wenn ich an das Leid in der Welt denke? An die Gleichgültigkeit so vieler Menschen und daran, dass Bosheit und Unverstand im Alltag so mächtig sind? Was erwarte ich, wenn ich mir mein eigenes Versagen bewusst mache? Wie weit bleibe ich zurück hinter den Zielen, wie leicht gebe ich mit Vernunft und gutem Willen verfasste Vorsätze wieder auf? Wie schnell rückt mein persönliches Wohlergehen und der eigene Vorteil in den Mittelpunkt aller Gedanken, auch wenn es im eigenen Leben kritisch wird? Hoffe ich noch darauf, dass die Menschen sich tiefgreifend und nachhaltig ändern? Hofft die Christenheit noch, dass Gottes Reich zu ihr und über sie kommt? Liebe Schwestern und Brüder, hofft die Christenheit das noch, dass Gottes Reich zu ihr und über sie kommt, zum Gericht über die Bösen und zur Erneuerung des Lebens für diejenigen, die sich jetzt schon um das Gute bemühen? So weitreichende Sehnsüchte und Hoffnungen sind selten geworden. Gewöhnlich reicht es doch aus, wenn es irgendwie weitergeht. Wenn man halbwegs gut durchkommt bei den persönlichen Schwierigkeiten, in den Gefahren des Alltags angesichts politischer Fehlentscheidungen und den drohend vor Augen gemalten Katastrophen. Der Horizont geht wohl bis zu technischen Verbesserungen an dem, was ich habe, was schon da ist. Sicherlich klimaneutrale Autos, CO2-freie Energiegewinnung, Solarzellen auf jedes Dach, Wärmepumpen in jedes Haus. Das mögen erstrebenswerte Vorhaben sein, aber eine tiefgreifende Erneuerung des Lebens bringen sie nicht mit sich. Auch dann nicht, wenn man das Verfehlen solcher Ziele mit Weltuntergangsszenarien verbindet und dadurch Menschen, die nicht mitziehen mögen, ein schlechtes Gewissen zu machen versucht. Die Erneuerung des Lebens, liebe Schwestern und Brüder, kommt mit kleinen Schritten, auf leisen Sohlen. Sie beginnt mit der Zuwendung zu denen, die mir nahe sind, die mit mir leben, die meinen Alltag teilen. Meine Familie, meine Nachbarn und Freunde, meine Mitschülerinnen und meine Arbeitskolleginnen und vielleicht auch meine Haustiere für manche. Aber am nächsten von allen Lebendigen ist mir Gott. Vom ersten, von meinem ersten bis zu meinem letzten Atemzug lebt er mit mir, nie sichtbar, sodass ich ihn dingfest machen könnte. Aber immer da ist er. Immer ist er da und ermöglicht überhaupt erst, dass ich lebe. Deswegen soll auch meine Glaubenserwartung nicht, soll ich die auch nicht herunterkorrigieren. Vielmehr soll ich sie hineinkorrigieren. Denn meine Hoffnung soll nicht aus dieser Welt hinausgehen, sondern in sie hineinsehen. Selig sind, die nicht auf einen anderen warten, sondern anders warten, anders, anderes, Größeres erwarten. Keinen Aufräumer, sondern einen Aufbauer. Keinen Entsorger, sondern einen Reiniger. Keinen Endlöser, sondern einen Erlöser, der Lösungen bringt für die Menschen. Erlösung mittendrin. Selig ist, glücklich wird und bleibt. Wer auf diese Programmänderung im Heilsplan Gottes hört, der Messias kommt, um mir die Füße zu waschen, nicht die Köpfe, um Menschen aufzurichten, nicht zugrunde. Selig, wer sein Bild von einem Reich Gottes voller Spektakel und Hauruck korrigiert, dem sanften, aber handfesten Wirken Christi vertraut. Mittendrin, liebe Schwestern und Brüder, in dieser so unfertigen Welt. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle unsere menschliche Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen. Lassen Sie uns singen das nächste Lied, die Nummer 8 im Gesangbuch. Es kommt ein Schiff geladen. Die Strophen 1 bis 3. Es kommt ein Schiff geladen, die 8, 1 bis 3.